Herzlich willkommen beim Be Proud Podcast. People, Culture, Brand.
Ja, erstmal, Jörg, schön, dass Sie Zeit haben für unseren Podcast. Wir haben uns ja kennenlernen dürfen, zumindest kurz kennenlernen dürfen, auf dem Ländli-Land bei uns in Oberfichtach. Was haben Sie denn für bleibende Eindrücke von unserer ländlichen Region mitgenommen, wenn ich fragen darf?
Ja, also Ihre Veranstaltung war sehr beeindruckend. Ich war auf etwas völlig anderes vorbereitet, weil ich natürlich nur sagte, ländliche Region, Oberfichtach.
Ja, genau.
Das muss irgendwie, ich habe erwartet Blasmusik, Bratwürste und Freiwillige Feuerwehr und bekam irgendwie einen Strand, ja, so mit Liegestühlen. Und ich dachte, ich habe mich verirrt. Ich bin hier irgendwie in einem sehr großstädtischen Areal, so irgendwie coole Nummer. Und das war dann interessant. Also als ich dann auch so ein bisschen, was sie so als Agentur machen, kennengelernt habe, habe ich natürlich gemerkt, dass wir da auch sehr seelenverwandt sind. Und wir machen ja in unserer Zukunftsarbeit sehr ähnliche Dinge, transformatorische Dinge, wie ich das mal nennen möchte. Aber mir ist natürlich auch aufgefallen, es war nicht so viel, wie man so auf Neudeutsch sagt, Locals da, ne? Also so, es war schon so eine Szene, ne? Also
genau.
So eine Szene, die auf dem Land war. Und ich habe dann immer gefragt, wer von euch war denn in New York oder Los Angeles eine Weile und also, so interessante Klamotten hatten und so. Aber alle waren eigentlich immer im Land geblieben. Also das ist war ein bisschen wie so eine Enklave auch, ne? Also ein bisschen eine Subkultur, aber das hat mir natürlich unheimlich gut gefallen, weil die Arbeit, die ihr da macht, ist natürlich ja glänzend, ne?
Also ja, schön. Also wir haben auch wirklich sehr, sehr gute Feedbacks bekommen. Viele haben mich ja zu Beginn gefragt, Mensch, wer ist denn dieser Herr Horks und was hat denn das alles mit Zukunft zu tun? Ich glaube, die wurden dann ganz schnell in ihre Welt mitgenommen auf dem Ländiland. Vielleicht die, wo sie jetzt vielleicht nicht so gut kennen und sie sich immer, sag ich mal, wahrscheinlich spontan vorstellen müssen, wenn sie jemand fragt, Mensch, Herr Horks, wer sitzt denn eigentlich jetzt vor mir? Wie würden denn Sie sich eigentlich ganz kurz beschreiben?
Ja, das ist eben nicht so kurz leicht beschreibbar, aber im Prinzip ist dieser Beruf Zukunftsforscher ein scheinbar exotischer, aber gar nicht so unbekannter. Also es gab immer schon Menschen, die versucht haben, Zukunft zu verstehen auf den unterschiedlichsten Ebenen. Das reicht eben vom Orakel von Delphi, der aber auch in Wirklichkeit auch eine Art Think Tank war. Also das waren quasi Menschen, die in ihrer Zeit über das Kommende nachgedacht haben, auch in politischer Weise, nicht nur in religiöser Weise, bis hin zu den Thinktanks der Nachkriegszeit, also wo man eben ganze Institutionen in Amerika gegründet hat, wo Menschen über die Zukunft nachdachten, weil da war die Zukunft ja besonders unsicher. Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Atombombe erfunden und da hat sogar das Militär und die Regierung sich massiv für Zukunftsforschung interessiert. Und da ist ein richtiger Strang so von solchen Instituten und Institutionen und Denkkreisen entstanden. In Deutschland gab es mal rund um Robert Jung die Zukunftswerkstätten. Also Zukunft ist ja so ein Querschnittsthema, was alle Menschen irgendwie in sich tragen. Wir alle haben ja eine Zukunft im Kopf. Ob wir es wissen oder nicht. Manche wollen auch unbedingt zurück in die Vergangenheit. Aber und ich habe eben als junger Student, ich habe mal Soziologie studiert und bin ich Journalist geworden. Ich war bei der Zeit in Hamburg und bei solchen merkwürdigen Objekten wie Merian und Tempo, einer Jugend illustrierten damals in den 80er Jahren. Und von da aus habe ich eben den Beruf des Trend- und Zukunftsforschers entwickelt. Immer in Gruppen mit so, die vielleicht so groß sind wie heißt eigentlich ihr Verein?
Schmidt und Kreative,
ja, interessant, das ist auch so ein Name. Also Hawks und Futuristen könnte man das bei mir nennen.
Richtig.
Das ist einfach auch ein Circle.
Ja.
So ein Circle von Freunden und Bekannten, mit denen man in verschiedenen Firmenkonfigurationen arbeitet. Das tue ich eben nach wie vor einerseits in meiner Funktion als Publizist. Ich bin halt Buchautor und mache auch das eine oder andere Printstück, schreibe, denke, lese viel. bin viel in der Welt unterwegs. Also ich habe auch die Welt so bereist bis Afrika. Und und dieses Thema der Zukunft, das ist, man sagt immer, das Thema Zukunft ist ja eigentlich Quatsch, ne? Also wir alle haben ja so ein, so wie gesagt, eine Dimension, ich würde es eher als eine Dimension des Menschen bezeichnen oder auch von Organisationen. Und da machen wir sehr ähnliche Sachen wie Schmidt und Kreative. Wir helfen Unternehmen beim Visionsentwickeln, vielleicht nicht ganz so sehr in die Umsetzung, wie Sie das machen. Also das war jetzt schon wieder ziemlich lang, aber im Prinzip geht es darum zu verstehen, was ist wahrscheinlich, was ist möglich und was ist besser als das Alte. Ne? Also die Zukunft zu verstehen als Herausforderung, als etwas, woran man sich vielleicht auch orientieren kann, worüber man Aussagen machen kann. Und das ist ein aufregender Beruf. Ne? Das hat auch inzwischen, muss man sagen, in der heutigen Situation, wo ja viele Menschen eigentlich gar nichts mehr von der Zukunft wissen wollen, sondern eher Angst davor haben. Ja? Wir haben eine negative Zukunft heute. Das ist neu, das ist erst seit ein paar Jahren so. Da ist es auch fast sogar manchmal so ein bisschen wie Seelsorge. Also es hat was Priesterliches, den Menschen einfach auch ein Stück weit Zuversicht zu machen und ihre Ängste ein bisschen zu relativieren, weil die oft auf verzerrten Wahrnehmungen beruhen. Ne? Wir beschäftigen uns eben auch sehr viel mit dem Geist, mit dem Mind, mit dem menschlichen Bewusstsein und wie unser Hirn Zukunft konstruiert. Also wir haben ja so ein, basteln uns da so ein Bild. Wie wird es werden? Das Erwartungshirn ist das gewissermaßen. Und das bestimmt ja sehr stark das, was dann wirklich passiert, weil wir verhalten uns dann ja nach unseren Prognosen, nach unseren Innern. Und wenn wir das Gefühl haben, die Welt geht zum Teufel, dann verhalten wir uns depressiv und unkonstruktiv. Ja, dann fangen wir an zu kämpfen gegen andere. So wie immer, wenn Menschen in Not sind, haben sie das Gefühl, ich muss jetzt alles an mich raffen. Haben wir nochmal eine Runde SUV. So im also es ist im Grunde genommen, es ist eine Geisteswissenschaft, die ganz stark auf der Verbindung von Teilwissenschaften besteht. Die, also ich bin, wenn man so will, ausgebildeter Systemtheoretiker und Wahrscheinlichkeitsrechner und Spieltheoretiker. Also das sind so Exotenwissenschaften, von denen kaum jemand etwas weiß, aber mit denen man sich der Zukunft eben nähern kann. Mhm. Und das versuche ich eben auch in unterhaltsamen Vorträgen auf die Bühne zu kriegen.
Ja, jetzt habe ich ja gelesen oder schon eigentlich länger gewusst, ich sag mal, von der Zeit, wo Sie, glaube ich, in Hamburg das erste für sich Trendbüro aufgemacht haben, bis heute, glaube ich, als Mitgründer von The Future Project, also ganz neue Ausrichtung, sage ich mal. Wie hat sich denn so Ihre Denk- und Arbeitsweise geändert? Also waren Sie am Anfang eher mehr sensibilisierend unterwegs für das Thema? War das Thema Zukunft da schon da? Heute sagen Sie, Sie schreiben ja viel, versuchen auf der Bühne die Menschen da mitzunehmen. Also wie hat sich das die letzten Jahre für Sie geändert, das Berufsfeld?
Ja, das hat sich sehr geändert, aber also im Prinzip in der sprachlichen Vermittlung weniger. Also ich mache immer noch viele Vorträge, weil das der Punkt ist, wo man mit Menschen in Kontakt kommt und wo man eben Zukunft so auch als Schwingung vertreten kann. Also ich repräsentiere dann quasi Zukunft. Und aber am Anfang, wir haben angefangen in den 90er Jahren mit Trendforschung und das ist eben was anderes, das ist Gegenwartsbeobachtung. Also da versucht man zu dechiffrieren, wie leben Menschen, wie ticken sie. Da geht es um soziale Veränderungen, um Wertewandel, um sogenannte Zeitgeistfragen. Also da braucht man so eher mit dem Bauchgefühl, ne? Wie tickt das alles? Aber da ich aus der Soziologie komme, hat es auch immer viel damals schon mit Statistiken zu tun gehabt. Also wie verändern sich Haushaltsformen, Familienformen, wie leben Menschen? Da geht es um Lebensstile, also nicht um Lifestyle, wie wir das heute nennen. Das ist ja ein Marketingbegriff, sondern eben um Lebensstile. Wie ist die Gesellschaft aufgebaut und wie verändert sich das? Und das wollten wir in die Firmen spiegeln. Also wir haben gesagt, wir sind quasi die Vertreter der Gesellschaft und wir möchten den Wandel, den es in der Gesellschaft gibt, und den gab es ja gerade in der damaligen Zeit sehr stark. Also ich komme so aus den rebellischen Zeiten als Boomer der 70er Jahre. Und damals in den 80er Jahren hat sich viel verändert. Und in den 90er Jahren war der Kalte Krieg zu Ende, die Grenzen gingen auf, alles ging nach vorne. 1 Million Menschen tanzten auf der Love Parade. Das waren ja alles gesellschaftliche Veränderungsformen. Alles wurde liberaler, offener, globaler, individualisierter. Und die Trendforschung ist dann, nach meiner Erfahrung, ist vom Marketing gefressen worden. Also ich habe dann irgendwann festgestellt, dass irgendwie 50% unserer Kunden Umsätze waren mit Zigarettenfirmen. Mhm. Die wollten halt wissen, wie ticken junge Leute, aus dem einzigen Grund, weil sie die weiter zum Rauchen bringen wollten.
Vermitteln wollten, ja.
Und das war nicht meine Idee war immer, Gesellschaft zu verändern. Also Wandel zu moderieren. Also jetzt geht es um den Begriff des Wandels, weil wenn man von hier in die Zukunft kommt, muss man ja, wandelt sich was, ne? Und immer wenn die Menschen sich nicht wandeln können, dann stockt was und dann gibt es eine Krise. So wie jetzt. Jetzt trifft quasi die Wandlungsbereitschaft eines Teils der Gesellschaft, zum Beispiel in Bezug auf Ökologie, trifft auf die Wandlungsverweigerung einer anderen Gruppe, die sagt, globale Erwärmung gibt es gar nicht, interessiert uns nicht, aber wir können alles mit Technologie lösen und so. Und deshalb habe ich dann eben Zukunftsforschung dazu genommen in dieses Portfolio, weil in der Zukunftsforschung macht man eben Modelle aus den Trendentwicklungen, die man kennt, und fragt sich, wie geht es wahrscheinlich weiter. Ne? Und das kann man dann eben auch, da ich das jetzt 35 Jahre mache, oder 40 Jahre schon, kann man auch sagen, was bewährt sich denn da, wo kommt man ganz gut zurecht, um zu verstehen, wohin der Wandel geht. Und das darf man eben nicht mit Prophezeiung verwechseln. Also ich kann Ihnen nicht sagen, wo der DAX im Jahr 2035 steht oder wann ein Sack Reis in China umfällt. Ja? Oder also die genauen Daten und Fakten, die werden von der Welt gemacht. Aber was ich Ihnen sagen kann, ist, wohin gehen die großen Wandlungsströme? Und was kann man und sollte man verändern im Wandelsprozess, damit eine sich selbst stabilisierende Zukunft entstehen kann und keine Apokalypse, keine Dystopie. Und das ist ja momentan eben in großen Teilen der Gesellschaft ist das Bild, dass wir eigentlich so auf so eine Wand zufahren, ja, und das hat eh keinen Zweck. Und das ist das eigentlich Gefährliche. Also die Stimmung ist immer das eigentlich Gefährliche. Wenn nämlich alle dran glauben, dass die Welt untergeht, dann werden sie da auch dafür sorgen, dass das so ist. Und das ist halt self-fulfilling prophecy. Und das ist so dieser geistige Ansatz, den wir da haben, wo wir sagen, wir sind quasi Anwälte einer möglichen Zukunft, die auch durchaus besser sein kann. Aber reden Sie mal heute mit irgendjemandem darüber, was kann besser werden, lachen Sie alle nur aus. Ja? Dann wird alles immer schlechter. Ja, es kann ja nur noch schlechter werden. Und 80% der Deutschen glauben, dass es gar keine Zukunft mehr gibt. Das muss man sich mal vorstellen.
Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Ich meine,
jetzt müssen wir Zukunftsmenschen, Sie sind ja auch einer, Sie machen ja Zukunftsarbeit in Ihrer Region. Sie machen genau Transformationsarbeit, Wandelarbeit, das, was wir auch wollen. Und jetzt müssen wir eigentlich ran. Ne? Also ist eigentlich, im gewissen Sinne ist es für Zukunftsforschung die beste Zeit, weil der Bedarf ist ungeheuer groß. Aber gleichzeitig natürlich auch die Skepsis gegen der Zukunft überhaupt. Und das ist das Paradox, in dem ich im Moment drin bin. Und deshalb haben wir nochmal einen neuen Think Tank gegründet, ein Netzwerk von Denkern. Das heißt eben The Future Project. Also da sagt auch der Name schon, was es ist. Ein Projekt, eine Expedition auf der Suche nach der verloren gegangenen Zukunft. Also wie können wir noch ein bisschen klüger über das nachdenken, was die Herausforderungen der Zeit sind? Wie können wir andere Worte und Methoden finden, um Wandel attraktiv zu machen? So, wie können wir die Welt besser verstehen? Also wir sind auch alle im gewissen Sinne Philosophen. Oder also interdisziplinäre Thinktanks zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie die verschiedensten Berufe da drin haben. Also wir haben Philosophen, wir haben Psychologen, wir haben auch Entertainer, Künstler. Also das ist wirklich sehr, sehr interdisziplinär angesagt. Wir haben sogar Ärzte, mit denen wir kooperieren und wo wir versuchen, die Welt in ihrer Ganzheit. Weil das Schöne ist ja, wenn Menschen verschiedene Perspektiven haben, dann können sie sich auch gegenseitig ergänzen. Oder sie können sich darüber zerstreiten. Das ist ja das, was momentan in der Gesellschaft stattfindet.
Wenn man jetzt genau das Thema noch ein bisschen vertiefen möchte, wir haben ja momentan genau diese Gegenwart, wo gefühlt einen alles abverlangt. Wir merken das, ich war gestern einkaufen, kaufe mir so meine Lieblingszeitschriften, die Headlines verändern sich mit Themen wie Depression, wie Thema einfach der Druck, wo es entsteht und so weiter. Warum gelingt es uns denn nicht mehr, dass wir Menschen für einen Blick in die Zukunft zumindest begeistern können? Also ist die Gegenwart so anstrengend mittlerweile, dass der Blick in die Zukunft gar nicht mehr gewollt ist? Weil wir merken schon, sobald das Wort Zukunft in den Mund genommen wird, hören dann doch viele zu. Aber ist einfach momentan die Gegenwart zu anspruchsvoll?
Weil es gibt eine große Sehnsucht eben, diese Dimension Zukunft, ohne die kann der Mensch ja gar nicht leben. Also wenn Sie eine Familie gründen und haben keine Zukunftsvorstellung davon. Also na, es hat mehrere Gründe, warum das so ist. Der eine ist neuropsychologisch, also wir sind Angstwesen. Und also unser Hirn ist geprägt, also wir nehmen das wahr, was uns Angst macht. Das ist quasi die Überlebensmethode der Evolution. Weil wenn sie Angst haben, dann werden sie aufmerksam, dann werden sie schnell, kann sie schneller rennen und mehr kämpfen. Nur wenn die Angst in uns stecken bleibt, dann werden wir neurotisch und krank. Und dann ist es, hat es genau den, weil es ist ja eben nicht mehr so, wenn das Mammut um die Ecke bog, musste man schnell rennen, ja. Da musste man Angst für kriegen, ne? Ja, die Angst beschleunigen. Ja. Ja, aber heute ist ja kein Mammut mehr da, sondern die Medien. Und wir wissen über die Medien eben alles über die Welt, glauben wir zu wissen. Wir behalten ja das, was wir an Informationen über die Medien kommen, halten wir für die Wirklichkeiten. Das ist ja ganz klar, weil das ist ja ein Informationsmedium. Nur das ist nicht die Wirklichkeit, sondern das ist die Selektion der Journalisten, die heute eben auch in einem extremen Überlebenskampf stehen. Und ich bin ja selber Journalist, ich weiß, wovon ich da rede. Und um jede Meldung kämpfen müssen. Also wir leben in einer Art Clickbaiting-Welt. Mhm. Heute werden in den Medien gemessen, wie oft wird draufgeklickt. Ja? Und jetzt vergleichen Sie mal zwei Meldungen. Kind wird brutal ermordet oder in Oberfichtachstall entsteht ein Innovationszentrum. Ja? Was meinen Sie, was angeklickt wird? Ne? Unser Angsthirn klickt immer. Und das ist die sogenannte Selbstverstärkung. Und diese Selbstverstärkung führt uns in den Wahnsinn. Mhm. Die Medien werden immer verrückter, immer hysterischer, immer selektiver, negativ. Und das heißt nicht, dass wir nicht jetzt auch in einer schwierigeren Zeit leben würden, weil es wieder Kriege gibt, weil bestimmte Dinge zurückkehren. Aber in der Relation gibt es auch ganz vieles, wo eben kein Krieg ist und wo etwas gelingt. Zum Beispiel in Oberfirchtach, ja, gibt es tolle Sachen. Ja, in der konkreten Welt. Wenn man das einmal so versucht, die Medien abzustellen und einfach so in die Welt zu gehen, merkt man, ist ein völlig anderes Universum.
Ja.
Jetzt haben Wenn man die Medien einfach mal nicht ernst nimmt. Das ist halt, und das ist der Grund, weil wir hysterisieren uns selbst durch diesen Spiegel der Medien. Und das ist die eigentliche Gefahr. Und dadurch verlieren wir den Lebensmut. Ja. Und das ist eigentlich, ist es eine medial induzierte Depression. Mhm. Und natürlich werden manche Sachen im Leben auch schwieriger, aber wir bewerten sie anders. Ja, also ich meine, wenn heute jemand irgendwas im Regal nicht mehr vorhanden ist im Supermarkt, dann hat er das Gefühl, jetzt ist das Ende nahe. Ja?
Die Nudeln fehlen im Regal
und wir brechen zusammen. Ja, aber es gibt keinen, was weiß ich, dreifach gebündelten Käsekuchen mehr.
Ja.
Und also die Hysterie ist unfassbar in uns drin. Die Bereitschaft, Panik zu schieben und andere damit anzustecken. Aber früher gab es vielleicht auch mal einen gewissen Kuchen, nicht? Da waren die Leute, sind ganz anders damit umgegangen, weil der Anspruch nicht da war. Mhm. Also wir sind auch in einer Erwartungskrise. Die Leute glauben immer, dass es immer alles komfortabel und immer besser werden muss von alleine. Und wenn mal irgendwas schwierig ist, dann rasten sie aus. Ne? Und dann kommt eben dieser böse Wutaspekt dazu, dass man aus Angst wird dann ganz schnell auch Wut und aus Wut wird schnell Hass. Mhm. Und dann sind sie in dieser Spirale. Und das ist das dunkle Futur, nennen wir das immer. Ja? Also die dunkle Zukunft, in die wir uns selber reinschrauben und die wir aber selbst erzeugen. Mhm. Also das ist jetzt ein bisschen Psychoanalyse, aber ich glaube, das ist ganz einleuchtend.
Ja. Jetzt haben Sie vorhin schon oder erwähnen ja sehr oft das Wort auch diesbezüglich, das Thema Bewusstsein. Schaffen wir es praktisch nicht mehr, uns bewusst mit den Themen zu beschäftigen oder verlassen wir einfach unser Unbewusstsein nicht mehr, weil es im Alltag fast gar nicht mehr möglich ist? Weil wenn ich mich ja mit meinem Bewusstsein auseinandersetzen würde und ich könnte, wie Sie zum Beispiel, einfach eine Vorstellungskraft erzeugen über Zukunft, mir die Bilder malen, Gedanken machen zu einer Zukunft, was ist gut, was ist schlecht. Fehlt uns wirklich das Bewusstsein für dieses Thema?
Ja, nicht uns. Also das ist wieder so eine Verallgemeinerung. Mhm. Wir sind ja verschiedene Menschen, nicht? Da gibt es kein uns. Es gibt ja auch einen großen Anteil von Menschen, die eben genau sich mit ihrem Bewusstsein beschäftigen. Also es ist ja kein Zufall, dass wir auch gleichzeitig eine rasende Mediengesellschaft haben, in der wir von früh bis abends beballert werden mit noch ein Krimi und noch ein Wahnsinn und noch ein durchgeknallter Promi und noch mehr Krieg. Und gleichzeitig gibt es aber einen großen Anteil von Menschen, der inzwischen meditiert, nach Natur sucht, der auch einen Widerstand leistet gegen diesen Schwachsinn. Und also wir haben auch eine Wendung nach innen. Also bei meinem Freundeskreis gibt es zunehmend Menschen, die meditieren, die Yoga machen, die verschiedene Formen auch von innerer Kontemplation suchen, von Verlangsamung. Weil was uns natürlich alle quält, ist die Taktung der Beschleunigung, die durch die Medien auch erzeugt werden, aber nicht nur, sondern auch, also es ist die Zeitabstände, dieses rasende Ich, ja, alles ändert sich gefühlt so schnell, aber in Wirklichkeit ändert sich ja gar nicht schnell. Vieles ändert sich sogar gar nicht oder läuft sogar rückwärts. Es sind alles Illusionen, die unser Hirn uns vorgaukelt. Ja, und wir sind dauernd erschöpft, weil wir das Gefühl haben, wir müssen allen möglichen hinterherrennen. Aber gleichzeitig entwickelt eben, und das ist einer der Grundsätze, also wirklich der auch, man kann sagen, das ist fast ein Dogma meines, unserer Zukunftsarbeit. Jeder Trend entwickelt einen Gegentrend. Ja, und auch der Trend in den paranoischen Wahn, in die Angstverrücktheit, auch der entwickelt einen Gegentrend, wo Leute sagen, das mache ich nicht mehr mit. Ich will das jetzt, dann kann man vielleicht nicht so viel beeinflussen am Anfang. Aber man macht für sich persönlich eine Entscheidung, aus diesem Affenzirkus auszusteigen und Medien selektiv zu lesen, anders über die Welt nachzudenken und zu verstehen, was auch bleibt, was auch gut ist und bleibt, was uns auch trägt. Ne? Das klingt so fast ein bisschen religiös, aber ich glaube tatsächlich, dass es auch Religio heißt ja das, was ich mich beziehen kann, was verlässlich ist. Das muss nicht irgendein Gott sein, das kann auch einfach die Wirklichkeit, die Evolution, der Wandel sein. Und insofern gibt es eine ganze Menge von Leuten, die eben sagen, ich wehre mich gegen diesen auch narzisstischen Pessimismus. Das, Narzissmus ist ja auch sehr pessimistisch. Also Pessimismus ist sehr narzisstisch. Ich beharre nur auf meinen eigenen Gefühlen und schlecht drauf.
Ja.
Habe Angst, also ist die Welt kaputt.
Ja.
Aber man überlegt nicht, dass einem das ja vielleicht auch bei einem selber liegen kann, bei der eigenen Wahrnehmungsform. Und das ist eben das Schlimme dabei ist, dass es die Zwischenmenschlichkeit vergiftet.
Haben Sie schon mal für sich, wahrscheinlich ja, aber schon mal laut auch in der Öffentlichkeit nachgedacht, zum Thema Zukunft zum Schulfach zu machen? Also würde es uns gelingen, dass wir junge Menschen für das Thema Zukunft viel, viel früher auch begeistern müssen, dass sie zumindest eine Perspektive dafür bekommen oder wissen, man kann sich mit Zukunft auch ganz aktiv beschäftigen, auseinandersetzen und so weiter?
Ja. Ja, ich habe schon auch Unterrichtseinheiten gemacht in Gymnasien zu diesem Thema. Das ist nicht ganz einfach, weil es gibt so eine ganz bestimmte Art von Zukunft, die sich so in unserer modernen, beschleunigten Konsumwelt rausgebildet hat, die so ein Klischee ist, was schwer zu durchbrechen ist. Also wenn Sie mal die Augen zumachen und denken an die Zukunft, was für Bilder sehen Sie da? Wir machen das Spiel mal unter uns. Aber machen Sie mal die Augen zu. Ich sage Ihnen jetzt, denken Sie an die Zukunft und jetzt versetzen Sie sich dahin. Was sehen Sie?
Also nachdem ich mich ein bisschen mit beschäftige, sehe ich tatsächlich eine eher grüne Zukunft, viel Natur. Ich hoffe auf Entschleunigung, aber zeitgleich auch, ja, was tun dafür? Also es kommt, glaube ich, nicht zufällig. Wir sind auch sehr leistungsgetrieben. Ich glaube, das bleibt auch. Ich glaube, Arbeit kann gut sein, Leistung kann gut sein, aber es muss irgendwie alles irgendwie ruhiger werden, entschleunigter werden. Das wäre so mein Zukunftsbild.
Ja, damit sind Sie aber bei einer Minderheit von ungefähr 1-2%. Ne? Die meisten Menschen sehen Roboter, Flugautos, Raketen und künstliche Intelligenz in irgendeiner gruseligen Form, nicht so Androiden. Also wir nennen das auch das Kindchenschema der Zukunft. Also es gibt so eine Art von naiver Technoider, also rein auf Technologie abgestellter Zukunftsfantasie, die ich in meiner Kindheit schon gekannt habe. Also in meiner Kindheit in den 60er Jahren, da waren immer ich habe Zukunftsbilder gesammelt, ne? Da waren immer alle, die Papis flogen mit Hut im Flugauto und es war immer so, es war alles glatt geleckt. Mit Natur war nichts, ne? Die Natur war unwichtig, sondern möglichst alles aus Plastik. Und dieses Bild hat sich eben ganz stark gehalten. Und wenn Sie in eine Schulklasse reingehen heute, vor allen Dingen, wenn da viele Jungs sind und versuchen, mit denen über Zukunft zu reden, Dann sagen sie immer, ja, dann wird die Computer sind noch mehr. Mhm. Ja? Also es ist so, ja. das technoide Klischee, ja, also keiner sieht da grüne Wiesen. Ja? Niemand, sondern also wir machen ja so auch, ich bin in so Jurys von Zukunftsbildern in Schulen. Wir machen so Wettbewerbe gemacht, mal die Zukunft. Inzwischen 70-80% sind Bomben, Granaten, Krieg, kaputte Natur. Und der Rest sind dann eben so Roboter, die alles bequem machen. Ne? Mhm. Also der sogenannte der Haushalt, Hausaufgabenroboter und der Süßigkeitenfütterroboter. Also so Komfortabilitätsfunktionen. Ne? Also unser Zukunftsbegriff in der modernen Gesellschaft ist rein an Steigerung von Technologie gebunden. Und jetzt merken wir aber, dass diese Technologien auch manches Problematische mit sich bringen. Ne? Also nicht nur für die Umwelt, sondern auch für unser seelisches Erleben. Was machen wir denn, wenn alles Wissen nur von künstlicher Intelligenz produziert wird? Ja, da wird nämlich gar kein Wissen mehr produziert. Weil künstliche Intelligenz kaut ja nur alles wieder.
Ja.
Und diese Bedrohlichkeiten, die muss man erstmal durchspüren. Sonst wird man einfach auch so, ja, ich weiß ja, wie die Zukunft aussieht. Ne? Sagen die meisten, ja, wird ganz geil sein, hey.
Ja.
Und das ist der Punkt. Ja, wir haben natürlich so Bilder, so klischeehafte Bilder in der Gesellschaft, die auch von der Werbung immer, ja, also schauen Sie mal Autowerbung an, da steht immer groß Zukunft drüber und dann sehen Sie irgendwelche roboterähnlichen Frauen in wüstenähnlichen Landschaften und mit großen Boliden drin.
Ja, ja, ja.
Man kann überall hinfahren, es ist sowieso nur noch Wüste, ja. Aber mit meinem Auto kommen Sie noch überall hin und schöne Frauen gibt es auch. Also das ist so, Zukunft ist ein sturzdummes Klischee, ja, in den meisten Köpfen.
Ja.
Und es wird auch durch die Medien ja dauernd gepusht. Ja. Mhm. Und die Sci-Fi sind ja auch überwiegend dystopisch. Haben Sie schon mal einen konstruktiven Sci-Fi gesehen?
Nee.
Ja, also der wäre auch wahrscheinlich sturzlangweilig, weil uns interessiert ja nur da, wo es Konflikt und Laserkämpfe gibt. Ne? Aber ja, es gibt auch, ich bin ja auch Sci-Fi-Spezialist, es gibt auch wahnsinnig tolle Sci-Fi. Also es gibt schon Ausnahmen. Ne? Aber
ja.
Valerian zum Beispiel,
ja.
Also so die richtig schrillen, fast psychedelischen Formen, wo auch der Geist eine Rolle spielt. Das ist das Problem mit der Pädagogik der Zukunft. Ja, das geht schon, aber da muss man sich drauf einlassen. Mhm. Und dazu haben die Schulen natürlich keine Geduld.
Wie geht es denn Ihnen aktuell in der Gegenwart? Schaffen Sie es, dass Sie sich tief mit Themen beschäftigen oder bleiben Sie tatsächlich auch so eher so bei der Metaebene zum Thema Zukunft? Also müssen Sie wieder mehr zum Thema Zukunft sprechen oder gelingt es Ihnen quasi auch hier und da wirklich tiefer einsteigen zu können? Also welche Zukunftsthemen oder welche Ebenen praktisch beschäftigen Sie es aktuell tagtäglich?
Naja, wir haben immer so Projekte, kann man sagen, die sich mit dem momentanen Lage auseinandersetzen. Und da ist jetzt schon das Thema Omnikrise, Metakrise, Multikrise, wie immer man das nennt. Also alles wird in Frage gestellt. Unser Lebensstil, unsere Gesellschaft, unsere Demokratie, das ist schon, also wie man das interpretiert und dann darüber hinausschaut. Also wir haben ein neues, wir machen das ja, Sie haben ja auch so ein nettes Magazin, was ich auch ganz toll fand. Mhm. Wie heißt es?
Herzblatt. Mhm.
Ja, Herzblatt, ne? Klingt wie eine Frauenzeitschrift.
Ja, ja.
Aber das war eben, das ist ein Magazin, sowas hätten wir in den 70er, 80er, 90er Jahren auch gemacht. Ja? Also es war ein anspruchsvolles Denk- und Schaumagazin, was auch wirklich so eine erhellende Wirkung hat, wenn man sich darauf einlässt. Und wir haben gerade auch so ein neues Projekt gemacht, das ist ein Jahrbuch der Zukunft und das heißt Beyond, also jenseits. Wir wollen durch diesen Nebel der Krise hindurchschauen. Ins Next, also in die nächste Gesellschaft. Und mit solchen Metaphern und Konfigurationen versuchen wir jetzt, also wir machen ja Zukunftsmodelle quasi, die wir zeigen und damit versuchen, die Menschen in so eine Schwingung zu versetzen, die in den Wandel führen kann. Und daran arbeiten wir gerade. Gerade ist das Thema große Krise in der Welt, ist gerade das große Thema. Ja.
Wir sind ja, wie Sie schon erwähnt haben, sehr ländlich geprägt bei uns. Und wie bekommen wir oder ja, das Thema Zukunftsdenken, Zukunftsforschung oder sich zumindest mit der Zukunft oder die nächsten Jahre bewusst zu beschäftigen, denn vielleicht mehr in den Mittelstand rein. Wir merken, dass der Mittelstand momentan einfach operativ ja absäuft, keine Zeit hat, sich um diese, ich nenne es mal einfach Metaebenen zu beschäftigen. Also wie schafft es der Mittelstand, sich mit den Themen einfach mehr zu beschäftigen?
Ja, das kann man nicht pädagogisieren. Also ich bin da mal brutal. Also wenn man in Terms of Evolution, also in den Dimensionen der Evolution denkt, ist es immer so, dass Menschen sich nur ändern, wenn sie in irgendeiner Form dazu gezwungen werden oder wenn angeregt werden. Ja. Und man kann versuchen, anregend zu sein, das machen wir ja auch, Sie machen das, wir machen das auf unsere Art. Aber Sie können die Leute ja nicht zur Brust nehmen und sagen, verändere dein Bewusstsein. Das ist auch gar nicht nötig, sondern Evolution läuft ja immer eiskalt, aber sie funktioniert immer. Nämlich diejenigen, die sich nicht adaptieren, sterben aus. Ja. Sag ich mal so brutal. Mhm. Ja. Das heißt, diejenigen, die überhaupt sich nicht mehr mit Wandel und Veränderungen auseinandersetzen können, die werden abgehängt und die werden pleite gehen. Also sage ich mal so brutal. Das hat aber auch einen befreienden Charakter, weil in der Evolution wird ja auch dann, wenn etwas ausstirbt, wenn etwas nicht weitergeht, Platz für Neues. Ja. Mhm. Und das ist vielleicht auch ganz natürlich, ein natürlicher Prozess. Genauso wie wir irgendwann auch alt werden und sterben, das ist ja auch nicht schön, ne? Aber wenn es so nicht wäre, wenn wir alle unsterblich wären, was wäre dann mit der Welt los, ja? Und was würden wir zum Beispiel mit unserem Tag machen? Ja? Wir würden ja gar nicht erst aufstehen. Von der Arsch schon wieder 100.000 Jahre vor uns. Ja, wir würden uns zu Tode langweilen. Ja, ja? Ja. Also. Und diese vitalen Gesetze, die gelten natürlich auch in einem Universum des Stillstands, wo die Leute eben entweder verängstigt sind oder überstresst oder sowas. Aber in Wirklichkeit wissen wir ja, dass die Veränderungen entweder stecken die auch schon in einem Unternehmen oder in einem Kopf und sind latent vorhanden, dann kann man sie rauslocken. Mhm. Aber wenn da gar nichts ist, wenn die Leute sagen, ich will alles so machen wie früher, ja, dann ist das Ende unvermeidlich. Weil wir können einfach, also das ist ja der Punkt, die Krisen sagen uns ja, dass etwas nicht mehr so weitergeht. Wenn Sie in Ihrer Ehe eine Krise haben, dann ist es ja nichts anderes als eine Botschaft, eine Information dafür, es geht nicht mehr, ja, man muss was ändern oder es geht kaputt. Mhm. Mhm. Und jetzt sind wir in diesen Krisen und wenn Leute darauf reagieren und sagen, jetzt weiß ich gar nicht mehr weiter, ich will aber, dass es so bleibt wie früher, das ist ja der Populismus.
Ja, ja.
Dann kann das die Gesellschaft sprengen, aber es muss nicht, weil nach dem Prinzip jeder Trend erzeugt einen Gegentrend, kriegt man dann auch irgendwann eine Gegenbewegung wieder hin. Ne? Mhm. Und deshalb kann man eigentlich nicht wie ein Wanderprediger durch die Gegend laufen und sagen, jetzt wandel dich mal, das ist ja Blödsinn, ne? Wenn die Leute es nicht wollen.
Ja, kann man keinen zwingen.
Aber man kann anregen, man kann liebevoll sein, man kann Beispiel geben. Das ist wie bei der Kindererziehung. Ne? Also ich glaube nicht, dass man Kinder wirklich erziehen kann. Ich glaube, das halte ich für eine gefährliche Illusion. Ja, also diese so Formen, wie man denkt, die müssen sein, das geht nicht, sondern die sind immer auch ein Eigenentwurf. Ja. Und mein Sohn Tristan, der macht ja auch meinen Job jetzt, der tritt in meine Spuren. Den habe ich auch nie in diesem Sinne erzogen. Ja? Man muss bestimmte Grenzen setzen. Mhm. Aber sie können niemanden einfach umdrehen, ja? Sondern wir können nur versuchen, das Beste zu machen, heiter und lebendig zu bleiben.
Vorbild zu sein, oder?
Und uns dabei miteinander verbinden. Also mit vielen Leuten. Es gibt genügend Leute, die Wandel wollen. Ja, wenn wir uns zusammentun, sind wir vielleicht immer noch eine Minderheit. Weiß ich aber gar nicht. Ja? Aber das kann eben anstecken. Also ich glaube, wir müssen es eigentlich viral machen. Ja, so.
Ja, ja.
Wie der Coronavirus, der war sehr erfolgreich in seiner Ausbreitung.
Das ist richtig. vielleicht so langsam zum Abschluss, was begeistert denn einen Matthias Horx im Alltag?
Ja, mich begeistern eben immer Erfahrungen und Erlebnisse, wo ich merke, die Welt funktioniert und die Welt ist nach vorne gerichtet und sie ist, ja, also ich war eben begeistert, als ich da zu Ihnen nach Oberviehtag kam und sagte, toll, da gibt es Leute, die so ticken wie wir. Und die eine gute Arbeit machen, das euphorisiert mich, wirklich. Also, und wenn ich in Firmen gehe, wo ich sage, es gibt doch so viele tolle Firmen, ja? Ja, kleine und große.
Absolut, ja.
Auch bei großen erlebe ich heute manchmal, wow, was ist mit dem CEO los? Mit dem Chef, ja, der denkt ja wirklich toll. Und das sind ja auch unsere Kunden, mit denen arbeiten wir und wir versuchen, so ein Spannungsfeld mit denen aufzubauen. Und das Gelungene in der Welt, das finde ich ganz großartig. Und das kann was ganz Kleines sein, ja. Irgendein Projekt in Afrika, wo man sagt, das ist aber richtig schlau gedacht und es funktioniert. Und es gibt so viel auf der Welt, was funktioniert. Aber wir sind natürlich verengt, ja, auf dieses, alles das, was nicht funktioniert. Ja, ja. Und da krampfen wir uns dran fest. Ja. Also den Blick öffnen. Und das kann jeden Tag sein. Also wenn ich meinen Garten, ich wohne hier in einem Haus, das wir selbst gebaut haben, das Future Evolution House am Stadtrand von Wien. Und wir wohnen in so in der Natur eigentlich mit einem Haus, was kaum noch, also was dekarbonisiert ist im Wesentlichen. Wir produzieren einen großen Teil unserer Energie selbst, fahren nur noch Elektroautos. Und wenn ich merke, man kann zum Beispiel einen durchaus wohlhabenden, sogar luxuriösen Lebensstil haben, und trotzdem muss man dabei nicht die Erde vernichten, ja. Das geht.
Ja, ja.
Die meisten Leute sagen, es geht gar nicht. Ja, das ist unmöglich. Und es fängt dann schon an, also ich habe keinen Stecker für mein Elektroauto. Na gut, ist ein Problem, das man aber vielleicht lösen kann mit anderen Formen. Aber diese Lösungsorientiertheit oder wenn ich Menschen, die Zuversicht ausstrahlen, treffe, das finde ich eben ganz gut. Und praktische Zuversicht, so wie ihre Truppe. Ne?
Mhm. Ja, ist ja schön.
Also das begeistert mich. Und das, je düsterer die Welt erscheint, desto mehr kann einen das auch wieder aufrichten, weil es so viel davon gibt. Es wertschätzen, auch ein Stück dankbar sein für das, was gelingt. Ja. Und vielleicht sogar so ein bisschen was wie Ehrfurcht haben vor dem großen Prozess, in dem wir als Menschen sind. Und also ich glaube, wir werden uns nicht selber umbringen auf diesem Planeten, auch wenn viele Menschen das heute so düster sehen. Denn wir wären sonst nicht hier, wenn wir uns nicht immer wieder auch neu angepasst und neue Ideen gehabt hätten.
Ja.
Es gab viel schlimmere Zeiten als heute, das muss man ja auch mal sagen. Und das Gejammer kann einem auch furchtbar auf die Nerven gehen.
Ja, absolut. Wie gestalten denn Sie Ihre Zukunft? Machen Sie das dann bei sich zu einem bewussteren Prozess oder sind Sie eher einer, der sagt, Mensch, kommt auf uns zu, die Systeme funktionieren, Gleichgewicht hält sich automatisch, oder sind Sie einer, der sagt, Mensch, wie schauen meine nächsten 5 bis 10 Jahre aus, ganz bewusst? Das heißt, machen Sie für sich Visionsaufstellungen, machen Sie für sich Werte, Korridore und so weiter?
Ja, natürlich, das macht man so. Also mein Hirn ist ja natürlich so geprägt, dass es das macht. Also zweite und dritte Instanz denken. Also nicht nur denken, das will ich jetzt und das mache ich jetzt, sondern was kommt dabei raus? Was wäre dann die Zukunft? Nicht? Also und von da aus dann zurückdenken. Wir nennen diesen Prozess ja die Regnose, nicht Prognose, sondern man versetzt sich in einen Zustand danach, das kann man trainieren im Hirn. Und dann schaut man zurück und sieht, wie ist man da hingekommen, ne? Und war das richtig? Also da kann man dann schon eine andere Entscheidung, es geht ja immer um Entscheidungen treffen im Leben. Das kann man lernen. Man kann lernen, kluge Entscheidungen zu treffen. Man kann denken, klares Zukunftsdenken lernen, auch in der praktischen Art. Aber gleichzeitig muss man eben auch spontan bleiben, weil es kommt eben auch vieles auf einen zu. Nicht nur Gutes. Also man kann krank werden, man kann alles Mögliche kann passieren. Und da ist eben, das ist eine andere Zuversicht. Das ist eine Zuversicht nicht der Planung, sondern des Sich-Einlassens. Mhm. Also meine Zuversicht besteht darin, dass man auch in schwierigen Situationen etwas tun kann. Und selbst beim Sterben, das kann auch ein aktiver Prozess sein. Und diese Art von Grundzuversicht, das ist, glaube ich, das, was früher die Religionen versucht haben, den Menschen zu geben und was man aber als säkularer Mensch auch in sich selbst finden kann. Aber ich glaube, dass es etwas zutiefst Religiöses ist. Es ist eine Art von Spiritualität. Und also ein guter Freund von mir hat mal gesagt, man muss eigentlich so leben, als ob das der letzte Tag ist, an dem man lebt. Und gleichzeitig im selben Moment muss man leben, so als würde man endlos leben. Und das finde ich klug, ja, weil man kann nicht alles beeinflussen und unter Kontrolle halten, aber man kann das, was man beeinflussen kann, das soll man wenigstens gut beeinflussen. Mhm. Also richtig entscheiden. Und das ist, ich glaube, das ist die Blüte eines Menschen, wenn man beides versteht, ja, dass man eben nicht allmächtig ist, weil sonst wäre Zukunftsforschung ja nichts anderes als das Leben in einer Maschine, wo alles schon vorbestimmt ist. Und dann kann man nur noch dem Vorbestimmten folgen. Aber wir werden immer wieder überrascht.
Ja, hoffentlich und zum
auch
Glück.
Auch vom Guten.
Ja.
Auch vom Guten.
Ja. Super, Jörg. Ich glaube, wir sind am Ende, aber jeder Podcast-Gast hat doch eine Aufgabe, und zwar dürfen Sie ein bisschen nach vorne blicken und Sie dürfen einem unserer nächsten Gäste oder dem nächsten Gast eine Frage stellen, unbekannterweise. Also welche Frage würden Sie einem unbekannten Menschen stellen wollen?
Ja, den würde ich fragen, kennen Sie sich in 10 Jahren?
Also, okay.
Ja, haben Sie Contact Your Future Me. Mhm. Ja, können Sie sich vorstellen, wie Sie in 10 Jahren sein werden? Und wenn man sich in diese Frage versenkt, wird man merken, da passiert dann ganz viel im Kopf. Ja. Das ist so eine, entsteht so eine Zeitreise, und dann entdeckt man diese Dimension Zukunft.
Ja, aber sehr, sehr spannend. Ja, Jörg, wir sind eigentlich durch soweit. Super spannendes Gespräch. Ich weiß, wenn man ihn hier anfängt, könnte man ihn in die Tiefe diskutieren, sich mit ohne Ende viele Themen beschäftigen. Mich freut es, wer sich weiterhin interessiert. The Future Project ist momentan, glaube ich, ganz neu live mit Webseite auf LinkedIn. Ich folge euch da auch schon. Also wer sich damit beschäftigen möchte, wir durften auch schon dieses Future System schon mal ganz kurz anschauen, was da momentan entsteht. Also wer sich mit dem Thema Zukunft beschäftigen möchte, auf alle Fälle da mal vorbeischauen. Jörg, das letzte Wort unseres Podcasts gehört Ihnen, mit einer kleinen vielleicht Grußbotschaft oder einem kleinen Grußwort an unseren Gästen, und damit würden wir uns auch verabschieden.
Ja, also ich möchte enden mit dem Lieblingswort meines guten Freundes und Bekannten Jean-Luc Picard, Kommandant des Raumschiff Enterprise, und der hat eigentlich immer nur einen Wunsch geäußert, wenn er auf dem Kommandodeck stand, der Enterprise. Und dieses Schlusswort oder dieser Wunsch war Energie.
Super, damit beenden wir die Folge. Vielen Dank, Herr Wax.
Ich danke Ihnen und weiterhin viel Kraft für Ihre, ja, Oberpfälzisch, oder?
Ne? Ja, Oberpfälzisch, genau. Ja.
Über Ihre oberpfälzische Heimat. Ne? Das, ja, ist vielen, schon, vielen Dank. War schon ein besonderes Erlebnis. Ich war noch nie so überrascht bei einer Reise in die Provinz, und es hat mir so gut gefallen.
Ja, freut uns sehr.
Und halten Sie sich doch bitte auf dem Laufenden. Ich würde Sie gerne einladen. Ich würde Sie gerne persönlich einladen. Am 17. Januar machen wir in Frankfurt einen Empfang, The Future Project. Mhm. Welcome the Future 2024. Und da stellen wir unser Beyond vor.
Mhm. Schön.
Und Sie sind kostenlos eingeladen. Schreiben Sie mir eine Mail. Auf meiner Website finden Sie
ja
meine Mail.
Ja, genau, habe ich dann auch, ja. Super.
Ja, und da würde ich gerne, das ist aber mit Verpflichtungen verbunden, dass Sie uns da in Frankfurt mal besuchen. Da würde ich Sie gerne mal ein paar von meinem Team vorstellen.
Ja, super gerne, super gerne. Also wir haben auch schon, wir waren in diesem Jahr in Graz, wenn Sie das kennen, 15 Seconds Festival. Da war, glaube ich, der Marcel Abele oder so, glaube ich, der bei euch auch im Team ist. Ja. Und wir haben auch gemerkt gehabt, sobald halt jemand über Zukunft spricht und das verbildlichen kann, so wie das für Sie auch machen, über Präsentationen mit Bildern, das fasziniert einfach alle Menschen. Und wir merken einfach, dass wenn Leute in ihrem Umfeld irgendwo auftauchen, dass die Menschen schon sehr fasziniert und auch sehr begeistert. Und deswegen sind wir auch
sehr gut. Dann sehen wir uns vielleicht im Januar wieder, ne?
Ja, würde mich sehr freuen. Herr Hox, vielen Dank für die Zeit.
Haben Sie eigentlich Schnee da oben?
Noch nicht, wir warten drauf.
Nein, ich meine generell.
Ja, noch, ja. Ja.
Ja. Kann man da langlaufen?
Langlaufen geht noch. Wir hatten mal eine kleine sogar Skiregion, die geht nicht mehr. Aber Langlauf geht, ja.
Ja, wunderbar. Vielleicht komme ich da mal zum Langlauf. Ja,
so Bayern-Böhmen kann man ganz gut Langlauf machen, wenn es ist. Super. Herr Hox, vielen Dank.
Wunderbar.
Bis bald. Bis dann. Ich freue mich. Dankeschön. Ja. Tschüss.
Sei stolz auf dich. Mehr rund um Be Proud findest du unter www.markenstolz.de.